Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
Und ich empfehle jedem, hört euch diesen Q4-Call von Last Minute an. Der CEO redet da eine Viertelstunde lang nur über das KI-Projekt. Das ist richtig gut, da merkt man, das hat richtig Hand und Fuß, der weiß, was er da tut. Insofern traue ich dem einiges zu.
Der Wikifolio-Trader der Woche.
Mein Name ist Tom Jacobi, ich führe das Doppelanalyse-Wikifolio, bin freiberuflicher Wirtschaftsmathematiker und freue mich, euch und Ihnen ein Update über das Depot geben zu können.
Der Erntehelfer. Herzlich willkommen beim Börsenradio. Ich bin Andi Groß. Doppelanalyse, derzeit 14% Performance im Schnitt. Und die Idee nochmal ganz kurz, finde erstens unterbewertete Aktien und zweitens schaue, welche sich im momentanen Umfeld am besten entwickeln können. 9. September war das letzte Wikifolio-Interview gewesen. Das Wiki notierte am Allzeithoch. Aber Tom, was ist denn dann passiert? Eine rasante Talfahrt bis Mitte November. Also so schlecht war unser Interview doch gar nicht gewesen. Was ist denn passiert?
Ja, also tatsächlich war 2025 ein ziemlich turbulentes Jahr. Wie du schon sagst, ziemlich genau bis zu unserem Interview lief das Jahr eigentlich hervorragend an. Mit einer ganz steilen Rendite und das anschließende Abkippen, dafür ist eigentlich insbesondere ein Depotwert, ein einzelner, verantwortlich zu machen, und zwar die Intelligo Technologies aus Schweden, die ich ja auch hier im Börsenradio-Interview unter dem Eindruck eben eines rasanten Wachstums davor sehr euphorisch vorgestellt habe, muss ich selbstkritisch sagen. Und am Ende hat sich das Ganze tatsächlich als Betrug herausgestellt. Also da ist der Wirtschaftsprüfer, der Aufsichtsrat, auch der Analyst, alle sind sie von dem Vorstand, dem Klaas Lindahl, der dann ja auch beim Hamburger Investorentag persönlich war, sind alle verarscht worden, da sind Rechnungen gefälscht worden, ganze Bilanzen sind gefälscht worden. Er soll das alles alleine gemacht haben und keiner will etwas gemerkt haben. Ich werfe das ehrlich gesagt dann schon auch ein bisschen den Institutionen vor, die da ja Einblick haben. Aber am Ende muss ich mir, auch wenn ich natürlich als Aktionär solche Einblicke in Bilanzen und Rechnungen nicht habe, aber trotzdem muss ich mir am Ende auch an die eigene Nase fassen und mich fragen, hätte ich da vorsichtiger sein müssen und weniger euphorisch? Insofern tut mir das selbstverständlich dann auch leid, dass ich das so entsprechend hier vorgestellt habe im Börsenradio und möglicherweise der ein oder andere sich davon hat anstecken lassen. Wichtig ist mir andererseits dann natürlich auch, dass meine Anleger am Ende sogar mit einem kleinen Gewinn aus der Intelligo-Nummer rausgegangen sind. Denn, und da zeigt sich dann auch, dass es tatsächlich auch was wert ist, in dieses Wikifolio zu investieren, statt jetzt zu versuchen, irgendwelche Companies nachzutraden. Dank ganz guten Money Managements ist es mir gelungen, selbst mit der Intelligo am Ende noch einen Gewinn für meine Anleger zu erwirtschaften, weil ich eben natürlich während des Anstiegs schon Aktien abgebaut habe und am Ende dann also, wenn man die Restposition als wertlos betrachtet, ja, ist zumindest noch eine schwarze Zahl geblieben. Trotzdem hat es mir natürlich meine Jahresrendite, die richtig, richtig geil hätte sein können, ich hoffe, ich darf das hier so sagen, hat es mir natürlich zerstört. Und nochmal, es tut mir wirklich leid, dass ich das selbst so begeistert dargestellt habe, denn am Ende bin ich auch dem Betrüger aufgesessen.
Das passiert ja mit schöner Regelmäßigkeit an den Börsen, dass sich da Betrüger dann tummeln. Welche roten Flecks hast du da übersehen?
Ja, gut, im Nachhinein kann man da sehr viel sicherlich anführen, was komisch war. Und das fand ich auch zu der Zeit komisch. Also insbesondere betrifft das die Frage der Umsatzverbuchung und der Regionalzuordnung der Umsätze. Das war schon sehr komisch. Auch bezüglich des Lagers gab es verschiedene Fragen. Es gab etliche Fragen, die aufgeworfen worden sind. Es gab aber immer auch ganz ordentliche Erklärungsansätze dafür, und ich will das jetzt im Nachhinein gar nicht nochmal wiederholen, wie man das hätte erklären können, denn das hat sich natürlich dann als Mist herausgestellt, diese Erklärungsansätze. Insofern habe ich da dann auch keine Argumente mehr heute. Rückblickend ist man natürlich schlauer. Wichtig ist für mich, das Money Management hat geklappt. Ich bin am Ende aus dem Gesamtjahr fürs Gesamtwikifolio mit gut 20% Rendite rausgekommen. Und wenn man 20% Rendite in einem Jahr macht, dann muss man sich trotzdem fragen, warum sind es nicht 30 oder 40 gewesen, die möglich gewesen wären, wenn ich da besser gehandelt hätte. Aber trotzdem bin ich insgesamt nicht ganz unzufrieden mit dem Jahr, kann ich glaube ich sagen.
Wie geht ihr Trader eigentlich dann mit solchen Sachen um, wenn man da mal so richtig auf die Nase gefallen ist? Zieht man sich dann zurück und sagt, boah, sowas Blödes und das ist mir peinlich und macht ihr das Gegenteil? Fast so wie in der Fliegerei, wo man aus einem Flugunfall immer schlauer rausgeht und das auch wirklich bis ins kleinste Detail dann analysiert, um diesen Unfall, diese Unfallart in Zukunft zu vermeiden. Also das ist eine ständige Lernkurve. Was kann man in Zukunft besser machen?
Ja, absolut. Man muss daraus lernen und um deine Frage zu beantworten, das ist mir tatsächlich mega unangenehm, dann so einen Betrugsfall vorgestellt zu haben und begeistert darüber geredet zu haben. Denn einerseits zeigt es, dass ich darauf reingefallen bin, weil das finde ich noch nicht mal am schlimmsten, das kann passieren. Aber also was mir dann wirklich unangenehm ist, wenn Leute auf diesen Zug vielleicht auch dadurch aufgesprungen sind, die Idee adaptiert haben, das ist wirklich unangenehm dann. Und es ist natürlich dann auch so, dass man dann gerne über soziale Medien angeschrieben wird, über Foren und dann kriegt man die Vorwürfe an den Latz geknallt. Ich würde mir wünschen, dass für die ganzen gelungenen Ideen, die ich äußere, dass ich dann jedes Mal so einen Restaurantgutschein bekomme, aber so läuft es nun mal nicht. Ne? Man bekommt nur die Kritik, wenn es nicht läuft. Aber das gehört dazu. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Also viele gute Freunde und Bekannte, auch aus der Investorenszene, haben mir auch den Rücken gestärkt in dieser Phase. Denn es hat wirklich ein bisschen wehgetan. Das muss ich sagen. Dieses Rückenstärken hat mir dann wiederum gut getan. Ja, jetzt freue ich mich mit den daraus gezogenen Learnings dann hoffentlich in ein erfolgreiches 2026 zu starten. Und wir stehen jetzt nach anderthalb Monaten bei +6%. Also zumindest der Jahresstart, der war wirklich ganz gut.
Interessanterweise war ja das Interview 9. September nach dem Sommerhit. Und jetzt kommen wir vom Frühjahrshit auch wieder aus Hamburg. Du ja nicht, du bist ja dann immer da. Ich nenne ganz gerne diese Hamburger Investorentage als das Mecker der Small and Midcaps bei der Montega. Und erneut ein Knick, ein kleiner Knick in der Erholungsoptik. Ist das Zufall? Nee, was für eine Stimmung hast denn du wahrgenommen auf dem Hit?
Ich weiß jetzt gar nicht, was du mit dem Knick in der Erholungsoptik meinst.
Also wir kamen im Grunde genommen zurück aus dem Hit und da ging es 2-3 Tage, ging es dann mal wieder so ein bisschen runter vom Hoch und Allzeithoch war ja angesteuert, aber kurz mal auf die Bremse getreten. Also man muss schon ganz groß rein scrollen in die Zeitleiste.
Ja, okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob so jedes Prozent auf und ab gleich eine große Interpretation verdient. Da darf man es wahrscheinlich auch nicht übertreiben.
Nee, es war eher jetzt wirklich so als Überleitung gedacht, was für eine Stimmung hast du denn jetzt wahrgenommen in Hamburg auf dem Hit? Das sind ja 60 Emittenten, die sich da präsentieren im 30-Minuten-Rhythmus. Ich greife ja als Börsenradio da auch den einen oder anderen ab und habe da am Tag 10-12 Interviews. Wird ja dir nicht anders gehen? Und dann raucht einem der Kopf und irgendwann sagt man, oh, jetzt muss ich mal auch thematisch was draus machen.
Ja, ich glaube, die Stimmung, die war sehr Stockpicking orientiert. Also die breite Lage der Wirtschaft wird immer noch nicht als gut angesehen, ist sie ja auch nicht, da muss man sich ja nichts vormachen. Und in so einem Umfeld geht es natürlich darum, die Aktien zu finden, die aus dieser Gesamtstimmung ausbrechen können, sei es durch bestimmte Geschäftsfelder oder durch Internationalisierung. Ja, in diesem Zeichen stand der Hit. Nach meinem Gefühl war sowas wie 2G Energy relativ gefragt. Also die waren auch ausgebucht, was die Meetings anbelangt, sind auch in meinem Wikifolio enthalten. Die haben die wahrscheinlich berechtigte Hoffnung auf sehr große Aufträge im Bereich Gaskraftwerken, sowohl aus der Ukraine als auch für den Bau von Rechenzentren, denn wir bekommen das alle mit. In den USA kann die Energieversorgung gar nicht so schnell ausgebaut werden, wie da die Rechenzentren wie Pilze aus dem Boden schießen. Das heißt, da bestehen sehr große Chancen und wenn man sich das anguckt, dann wären das tatsächlich auch gigantische Aufträge für die doch eher kleine Gesellschaft. Ich glaube, das war so ein kleines Highlight. Dann gab es eine POR aus der Baubranche. Die sehen jetzt natürlich auch aufgrund des Infrastruktur-Sondervermögens, sehen die große Chancen für sich, schreiben eh schon gute Zahlen. In meinem Wikifolio ist die Strabag quasi als große Schwester der POR enthalten. Und da habe ich dann natürlich auch so ein bisschen Quervergleiche gezogen. Und herausgefunden, das fand ich durchaus interessant, dass die POR alles andere als geringschätzend auf die Strabag guckt. Also man versucht da schon auch voneinander zu lernen. Und das hat mich dann auch nochmal bestätigt, dass ich mit der Strabag sehr gut aufgestellt bin im Depot. Auch wenn ich glaube, dass die POR durchaus auch ein interessantes Investment sein könnte.
Neu dabei jetzt bei dir im Wikifolio ist lastminute.com. Also ganz spontan würde ich sagen, ouch, lasst mich in Ruhe. Blödes Wortspiel, ich weiß. Aber vor allem, weil die jetzt sagen, ja, wir machen auch in KI. Tom, also mir ist das zu wackelig. Aber du kommst vermutlich zu einem anderen Ergebnis, weil du dich erfahrungsgemäß auch wirklich tiefer mit den Themen auseinandersetzt, als ich jetzt so aus dem hohlen Bauch heraus.
Ja, ich habe tatsächlich die Gesellschaft im ganzen Jahr 2025 relativ eng verfolgt und bin danach den Zahlen des dritten Quartals eingestiegen, die wirklich sehr gut waren. Also sowohl im Ergebnis, aber auch vor allem im Umsatz. Wir haben hier im Q3, wenn wir Q3 mit Q3 des Vorjahres vergleichen, haben wir 17% Umsatzwachstum. Also das zeigt schon, dass da irgendwie ein sehr positives Momentum vorhanden ist. Und ich hatte dann die Gelegenheit, auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt mit dem Vorstand zu sprechen, um abzuklopfen, wie diese Zahlen zu verstehen sind. Und ich bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass sie wirklich sehr gut zu verstehen sind. Das Umsatzwachstum, das resultiert einmal aus geografischer Expansion einerseits und zweitens aus einer neuen Kooperation mit Booking.com. Na, ganz neu ist sie nicht, aber sie kommt ja zunehmend in Fahrt, sagen wir mal so. Und zwar muss man verstehen, also Booking.com ist mehrere hundertmal so groß irgendwie wie Lastminute.com. Das heißt, sobald da irgendwelche Krümel abfallen, sind das richtig große Zahlen für Lastminute.com. Warum fallen da überhaupt Krümel ab? Naja, eine Booking.com, die macht sich seit jeher immer einen sehr schlanken Fuß. Ne? Die wollen immer nur Vermittler sein für alles. Die wollen auf keinen Fall irgendwie selbst Reiseanbieter oder sowas sein. Können sie wahrscheinlich allein schon kartellrechtlich auch nicht zusätzlich machen. Aber die fühlen sich eben auch wirklich sehr wohl mit diesem sehr schlanken Geschäft, wo sie für nichts verantwortlich sind. Und Lastminute.com hat einen anderen Ansatz und tritt explizit als Reiseanbieter mit Reisesicherungsschein und allem, was dazugehört, auf. Und jetzt wollte Booking ganz gerne eben auch solche Komplettreisen anbieten, wollen es aber nicht selber machen. Also wenn ich jetzt über die Booking.com App eine Pauschalreise buche, dann buche ich da im Grunde eine Lastminute.com Pauschalreise. Und diese Krümel, in Anführungszeichen, die dabei abfallen, sind eben für Lastminute richtig große Punkte.
Kuchenstücke sozusagen.
Ja, also eigentlich ganze Kuchen kann man fast schon sagen. Ne? Und wenn man dann in den Gewinn runterguckt, da darf man sich nicht irritieren lassen. Der ging nämlich in Q2 und Q3 gegenüber dem starken Q1 nochmal etwas zurück. Q4 kann man immer ein bisschen außen vor lassen. Q4 ist grundsätzlich immer so das Quartal, in dem wenig geht, denn es ist kein Reise- und kein Buchungsquartal. Da ist man immer mit einer schwarzen Null zufrieden. Aber Q1 bis 3 sind eigentlich wichtig. Und hier haben wir in Q2 und Q3 jeweils einen größeren Einmalaufwand. Und zwar hat man im Q2 4,5 Millionen extra Aufwand für Entlassungen im Headquarter gehabt. Da konnte man nämlich Personal tatsächlich durch KI ersetzen, um zu deinem Punkt zu kommen. Und in Q3 hat man sich vom Kreuzfahrtgeschäft in Italien getrennt, das defizitär war. Das hat nochmal 6,8 Millionen Einmalabschreibungen für Entlassungen und Co. gekostet. Und das Schöne ist natürlich, dass diese rund 11 Millionen nicht nur nächstes Jahr nicht anfallen als Einmalkosten, sondern dass man ja auch die fortlaufende Ersparnisse hat durch die geringeren Mitarbeiteranzahl und das entfallene defizitäre Kreuzfahrtgeschäft, sodass das richtig gut in Fahrt kommen könnte. Und welche zusätzlichen Chancen Lastminute.com durch KI hat, die wollen jetzt eine eigene KI bauen und auch einbauen und anbinden in andere Large Language Models, um damit in Kooperation eben Reisen individuell zusammenstellen und buchen zu können. Dieses individuelle Zusammenstellen können sie heute schon, nur dass es jetzt eben an die KI-Systeme angedockt werden soll. Das ist meines Erachtens wirklich voll mit Potenzial. Das wollen natürlich auch andere machen. Aber auch hier gilt wieder, wenn Last Minute als sehr kleiner Player nur einen Teil dieses Marktes erobern kann, dann haben sie da sehr gute Chancen. Und ich finde dann immer wichtig in diesem KI-Bereich, also jeder Vorstand, jeder Firma, der redet ganz viel über KI. Und die Frage ist immer, ja, aber hat er jetzt wirklich Ahnung von? Ist das wirklich handfest oder ist das in Anführungszeichen so ein leeres Gelaber, um hier Buzzword zu verwenden? Und ich empfehle jedem, hört euch diesen Q4-Call von Last Minute an. Der CEO redet da eine Viertelstunde lang nur über das KI-Projekt. Und das ist richtig gut, da merkt man, das hat richtig Hand und Fuß, der weiß, was er da tut. Und insofern traue ich dem einiges zu. Und wenn ich dann sehe, dass wir eben auch ohne KI-Projekt jetzt zuletzt 23% Umsatzwachstum im Q4 hatten, dann ist das doch ein sehr gutes Gesamtpaket, denke ich. Ohne, dass ich jetzt schon wieder zu euphorisch werden will. Also bildet euch eure eigene Meinung, kann ich immer nur sagen. Trefft eure eigenen Entscheidungen. Ich finde das hier aber ein sehr, sehr gutes Paket bei Last Minute.
Also hört euch die gesamten 15 Minuten an, die der Vorstand über KI spricht, nicht nur die Last Minute sozusagen. Gold Money, ebenfalls neu bei dir. Gold Money, Liebesgrüße aus Kanada. Ey, was hast du denn da ausgegraben? Was dich veranlasst, nahe Allzeithoch noch zu kaufen?
Ja. Also da ist der Name natürlich Programm, ne? Das Wort Gold steckt ja schon im Firmennamen Gold Money drin und jeder kann sich leicht denken, dass hier Geschäft mit Gold gemacht wird und Gold seinerseits befindet sich auch auf Allzeithoch. Wenn man Wiki schon länger verfolgt, der weiß, dass die Gesellschaft nicht ganz neu für mich ist. Ich hatte 2020 schon ein erstes Mal investiert. Damals konnte ich noch zu etwa 1,50 Euro einsteigen.
Okay.
Jetzt bin ich für 7,20 Euro wieder eingestiegen. Ich wäre am besten direkt drin gewesen oder geblieben. Also was macht Gold Money? Gold Money lagert physisches Gold für Kunden, bekommt dafür eine jährliche Gebühr.
Darf ich ganz kurz zwischenfragen?
Ja.
Stimmt das wirklich? Gibt es wirklich diese Lager? Ich frage für den Freund.
Ja, also gut, da könnte man jetzt natürlich den nächsten Betrug unterstellen und sagen, diese Lager, das ist alles Fantasie. Das zeigt tatsächlich dann natürlich auch die Grenzen, die man als Aktionär hat. Ne?
Also naja, der Hintergrund meiner Frage ist ja durchaus ernst gemeint, weil die Lager sind ja da in Singapur und in Hongkong und eben in Asien. Da würde ich schon mal ganz genau hinschauen und vielleicht mal so eine Reise nach Singapur machen. Kann man ja dann auch steuerlich absetzen, oder?
Ja, ich war letztes Jahr in Singapur. Vielleicht hätte ich da mal nachfragen sollen, wobei ich glaube, die Gold Money Lager sind gar nicht in Singapur. Nein, aber da sind wir natürlich an einem Punkt, da muss man als Aktionär letztendlich dran glauben. Ne? Also man kann natürlich da versuchen, auch da wieder jeden Betrug auszuschließen, sollte man auch möglichst weit machen. Aber jetzt wirklich in Frage zu stellen, dass es diese Lager gar nicht gibt, boah, das wäre schon wirklich eine harte Nummer, ne? Und wie will man das verifizieren? Also soll ich die anrufen und fragen, hier, kann ich euer Lager mal inspizieren? Die zeigen mir wahrscheinlich einen Vogel, ne? Könnte ja jeder kommen. Also, weiß ich nicht. Die Antwort darauf ist, glaube ich, einfach Diversifikation, ne? Also gerade so ein Wert, wo man einen Auslandswert hat, wo man in der Tat dann das Produkt auch nicht selbst anfassen kann oder die Dienstleistung, den sollte man dann einfach nicht zu hoch gewichten. Ich habe ihn jetzt mit 6% im Depot, das halte ich für risikoadäquat, aber auch chancenadäquat. Und das ist genau die Abwägung, die man dann eben treffen muss. Ne?
Aber erzähl mir nochmal, ich hatte ja eingangs kurz noch die Trading-Idee vorgestellt, also unterbewertete Aktien. Die Aktie ist ja jetzt auf Allzeithochniveau.
Ja.
Da muss man schon mutig sein, da nochmal zuzugreifen.
Ja gut, ich kaufe jetzt nicht wegen des Charts oder würde mich auch von keinem Chart hindern lassen zu kaufen andersherum, sondern ich kaufe wegen der Business-Number. Wie gesagt, also das Geschäftsmodell Gold Moneys besteht insbesondere darin, dass es zumindest der Teil, der die großen Gewinne abwirft, Gold zu lagern und in dem Zuge dann natürlich auch Gold zu kaufen und zu verkaufen von den Kunden in und aus die Lagerstätte. Das Schöne ist, dass Goldmoney prozentuale Gebühren erhebt, und zwar nicht auf die Menge des Goldes, sondern auf den Wert des Goldes. Und wenn du in Erinnerung hast, wie der Goldpreis durch die Decke geschossen ist in den letzten Monaten, und dann stellst du dir vor, dass darauf prozentuale Gebühren auf diesen Wert erhoben werden, dann kann man sich sehr leicht vorstellen, wie Umsatz und Gewinn Goldmoneys gerade durch die Decke gehen. Wir reden hier über ein KGV für 2026, wenn ich das jüngste Quartalsergebnis fortschreibe, und dabei ist die weitere Entwicklung des Goldpreises, die seitdem ja sehr, sehr positiv ist, noch überhaupt nicht inkludiert, dann komme ich auf ein KGV von unter 3. Also es ist demnach wirklich sehr, sehr günstig bewertet. Das Risiko ist natürlich, wenn der Goldpreis wieder abkippen sollte unter die Werte des Q4s, ja, dann leidet natürlich auch Goldmoney da ein Stück weit mit. Allerdings haben wir da jetzt auch schon einen sehr großen Puffer. Ich würde mal so grob schätzen, dass wir aktuell im Goldpreis etwa 20% über dem Q4-Durchschnittspreis liegen. Und dann ein 3er-KGV, das ist schon eine sehr attraktive Kombination, würde ich sagen. Wir haben außerdem Aktienrückkäufe in der Firma, die zusätzlich wertsteigernd wirken. Als Gesamtpaket gefällt mir das gerade sehr gut. Zumal ich auch nicht glaube, dass der Goldpreis so schnell wieder abkippen dürfte. Denn die dahinterliegenden Fundamentals, also insbesondere die durch die Decke gehenden Staatsverschuldungen und die dadurch verursachten Belastungen und Entwertungen der Währung, die bleiben drängendes Thema, würde ich sagen. Ne?
Die ein oder anderen Unternehmen haben schon Zahlen vorgelegt, du hattest ja zitiert, aber auf der anderen Seite warten wir hier und da noch auf Jahreszahlen. Auf welche wartest du noch?
Ja, ich warte tatsächlich noch auf einige. Naturgemäß bin ich bei meinem größten Depotwert Sixt am gespanntesten, was dabei rumkommt. Gerade auch, weil man sich ja zuletzt so ein bisschen Sorgen um die US-Konjunktur machte. Ich halte die Bewertung nach wie vor natürlich für viel zu günstig und würde mir das gerne durch die Jahreszahlen bestätigen lassen. Bei ProCredit geht es, glaube ich, eher um das Jahr 2026 als darum, wie 2025 am Ende ausfiel. Trotzdem interessieren mich natürlich die Jahreszahlen, das ist klar. Bei MediClean hoffe ich auf einen Schub, wenn das mutmaßlich sehr starke Jahresergebnis da ist. Und besonders gespannt bin ich auch bei Indus, auch ein neuer Depotwert. Die hatten ein sehr, sehr starkes Q3. Da kommen jetzt, ich glaube, in der nächsten Woche die Jahreszahlen, und es wird wirklich spannend, ob das Q4 an das operativ so starke Q3 anschließen kann. Denn wenn ja, dann ist da sicherlich noch einiges drin Kurs. Und wenn nein, dann muss man sich andererseits vielleicht auch wieder überlegen, je nachdem wie stark oder schwach es ist, ob man die Gewinne dann erstmal mitnimmt.
Tom Jacobi, über 2 Meter geballte Börsenerfahrung. Danke dir fürs Update des Wikifolios Doppelanalyse.
Vielen Dank dir, Andreas, und allen Zuhörern fürs Zuhören.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.